Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Egal ob in Gegen die Wand oder Soul Kitchen oder Aus dem Nichts, Regisseur Fatih Akin erzählt in seinen Spielfilmen häufig von den Problemen und Krisen von Migranten in Deutschland. Und sein neuester Film Rheingold schließt da direkt an, denn die Grundlage des Films ist die Autobiografie des Rappers Khata, der eigentlich Jiwar Hajabi heißt und als Sohn iranischer Kurden Mitte der 1980er Jahre in die Bonner Bundesrepublik geflüchtet kommt. Dort gerät er in kriminelle Milieus, muss sich durchsetzen, beginnt zu dealen und ist immer wieder auf der Flucht vor der Polizei.
In Stuttgart gibt es einen Goldhändler. Die kaufen Zahngold an.
Von wie viel Gold sprechen wir?
Weil Schweigen Gold ist, aber das weißt du schon.
Was hast du schon wieder angerichtet?
Wovon redest du?
Wie sollen wir das machen? Im Knast ein Album aufnehmen.
Flashbacks, Flucht endet, wo alles begann. Nur dieses Mal, wenn ich rauskomme, bin ich wohl ein anderer Mann.
Nach einem Überfall auf einen Goldtransporter, der ihn dann lange ins Gefängnis bringt, beginnt Jiwars zweite Karriere, die des Rappers Khata. Fatih Akin erzählt jetzt diese Aufstiegsgeschichte eines Gangster-Rappers als Epos mit vielen Genre-Elementen und ich konnte vor der Sendung mit dem Regisseur sprechen und wollte von Fatih Akin zunächst eigentlich wissen, was denn sein persönliches Verhältnis zum deutschen Gangster-Rap überhaupt ist.
Ich habe den Deutsch-Rap, also den Gangster-Rap, eigentlich mit dem Film entdeckt. So, das ist an mir vorbeigegangen. Und als ich die Biografie gelesen habe, war es nicht der deutsche Gangster-Rap, der mich da angezogen hat. Es war jetzt auch nicht so meine Vision vom Film, so jetzt so Bushido Part 2 zu machen oder so, sondern es war das spektakuläre Leben von Jiwar Hajabi, so, ne? Das, was der erlebt hat, seine erste Erinnerung und so an Flucht und Vertreibung und dann daraus Oral History zu machen, aus dem Gefängnis heraus, das waren die Dinger, die mich so interessiert haben. Und zur Recherche habe ich natürlich mich so mit Deutsch-Rap, Gangster-Rap zugeballert. Also ich trenne halt zwischen Gangster-Rap und jetzt sowas wie Beginner oder Fettes Brot oder sowas. Das ist was anderes. Es ist eher Pop. Ich weiß, es gehört zu Hip-Hop, aber es ist so die poppigere Form. Aber Gangster-Rap, das ist ja Oral History eigentlich, ne? Wo es so wahnsinnig viel um Authentizität auch geht und so. Und heute kann ich sagen, es gibt so 2, 3 Künstler, die habe ich richtig so durch die Arbeit an dem Film, durch die Recherche an dem Film so lieb gewonnen. So Enno, da würde ich mir jede Platte von kaufen. Haftbefehl, vor allem die beiden. Da gibt es noch mehr. Ich würde mir auch eine Platte von Capital Bra kaufen, einfach weil es authentisch ist. Also so, es hatte auf jeden Fall so ein Versöhnungs- und Entdeckungscharakter für mich.
Ich finde es ja interessant, dass Sie sagen Oral History. Das ist ja wirklich so, dass viele dieser Rapper, natürlich auch Khata, ihre Geschichte rappen. Also das, was sie kennen, was sie erlebt haben. Ist das so eine Verbindung zu Ihnen als Geschichtenerzähler, der ja auch von sich selbst erzählt? Sie sind ja Autorenfilmer. War das auch neben der Lebensreise Ihrer Hauptfigur auch etwas, was Sie als Geschichtenerzähler, als Filmemacher quasi dazu ermuntert hat, diesen Film zu machen?
Ja, ich habe so eine große Identifikation sehr früh begriffen. Also so, die rappen, die erzählen von sich. Ich erzähle vielleicht weniger von mir als aus Beobachtung. So, ne? Also ich reflektiere, indem ich beobachte. Aber beide, also jetzt so sowohl Deutschrap als auch jetzt so meine Biografie oder Khatas Biografie und meine Biografie, wir kommen beide halt aus sozialen Brennpunkten. So, ne? So, wenn ich ein Klischee benutze, wir kommen beide aus dem Ghetto. So, ne? So, das war auch ähnliche Architekturen tatsächlich, wo er aufgewachsen ist und wo ich aufgewachsen bin, zu anderen Zeiten, zu anderen Jahrzehnten, in anderen Städten, aber so bestimmte Sachen waren einfach ähnlich und wir haben beide halt aus der Reflexion heraus ein Geschäft gemacht, also beide unterhalten wir so und das war so natürlich auch so die Verbindung, so, ne? so die Brücke, die ich zu ihm schlagen konnte.
Der Film beginnt ja eigentlich zunächst mit der Geschichte seiner Eltern. Ja, das sind iranische Kurden, die dann fliehen müssen nach der Revolution von Khomeini über den Irak. Da ist viel Zeit, das inszenieren sie auch sehr intensiv, wie ich fand, auch sehr aufwendig. Was war Ihnen da wichtig, dass diese Vorgeschichte von Khata, seiner Eltern letztendlich, was ja auch Individuen sind, nicht wahr? Also der eine Komponist, die andere im Orchester, sind ja auch Künstler auf der Flucht.
Also da sind so mehrere Sachen, die sich angeboten haben. Als allererstes ist, der Film ist eine Charakterstudie. So, also es ist so ein, wie heißt das, Character-Driven Drama oder sowas, ne? Und da willst du ja die Figur verstehen und warum ist die so? Warum spricht die nicht, wenn die Figur gefoltert wird? So, ne? Hat die Figur einfach dickere Eier oder was? Ja, also keine Ahnung. Ist das Superman? Den kannst du foltern, so viel du willst. Der redet nicht, der macht sich gerade. Oder ist es so, dass er eine Mutter hat, die mal gefoltert worden ist vom Khomeini-Regime? So, dass sie halt sagt, wo die kurdischen Peschmerga sind und sie nicht geredet hat. Und hat sie das vielleicht von ihm geerbt oder übernommen? Und hat er vielleicht das Talent oder das Künstlerische vom Vater übernommen? Und das fand ich eigentlich viel, viel spannender und viel interessanter und viel glaubwürdiger. So, also woher kommt diese Kraft? Sie kommt von der Mutter. Und woher kommt das Talent? Es kommt vom Vater. Und deswegen habe ich, um die Figur des Ratars besser zu begreifen, so weit ausgeholt. So, ne? Also hätte man es ökonomischer machen können, weiß ich jetzt nicht. Ne? Also es provoziert ja auch Bilder. Und ich finde es halt immer aktuell. Also jemand muss A verlassen und in B eine neue Heimat finden oder eine neue Existenz aufbauen. Das ist ja eigentlich ein bisschen so ein Thema in all meiner Arbeit. Also da gibt es Ausnahmen, wie halt bei Chick und bei Der goldene Handschuh. So, aber selbst da gibt es so Berührungen, ne, wie der griechische Nachbar oder die Figur des Chick selbst. So, ne, also so, das ist immer etwas, was mich fasziniert oder interessiert oder wo es so einen gewissen Magnetismus so gibt.
Es ist ja auch die Anwesenheit der Eltern in dem Moment bei Hattar oder in seinem Leben, wo sie nicht mehr da sind, wo er geht. Der Vater geht von sich aus, weil die Familie verlässt, aber Hattar verlässt auch irgendwann seine Familie, weil er dann in das Gangstermilieu letztendlich wechselt. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass die Eltern da sind, in ihm, bei ihm.
Also es gibt so ein Mantra oder so eine Beobachtung, das ist so, man entfernt sich von so einem Punkt im Leben, man startet an so einem Punkt und will sich eigentlich nur von diesem Punkt entfernen. Die Eltern oder die Religion, wo man herkommt oder was auch immer. Und man geht weg und man geht weg und man geht weg und merkt irgendwann, dass man an diesem Punkt wieder angekommen ist. Und das fand ich eben faszinierend an dieser Geschichte. So, ne? So, es beginnt als Familienfilm so, und es verliert sich dann und findet aber als Familie wieder im Gefängnis, und er hat später selbst eine Familie, ein Ende.
Ich fand ein Motiv sehr interessant, und zwar das Motiv der Hände, weil sie zeigen ja häufig Künstlerhände, der Vater, der dirigiert, die Mutter, die ein Instrument spielt, Hattar, der am Klavier sitzt. Das sind ja Hände, die Kunst machen. Und diese Hände werden dann irgendwann, ja, müssen zur Waffe greifen, die Eltern zum Beispiel. Oder Hattar prügelt sich dann, hat auch Gewalt. Ich fand das sehr interessant, dass die Hände, die zur Kunst da sind, zu etwas Schönem, sich dann quasi im wahrsten Sinne des Wortes eher schmutzig machen müssen.
Hände sind schon faszinierende Dinger, ne? Also auch so, wie Hände überhaupt gebaut sind, ne? Also jetzt so, wenn man die ja so aufmacht, aus wie vielen Knochen die bestehen, ne? Und aus wie vielen Sehnen und kleinen Muskeln und sowas. Und ja, klar, also so richtig geschnallt habe ich das aber erst, als wir diese Prügelszenen gedreht haben. Wir haben die sehr früh gedreht, diese Prügelszenen. Das war somit das allererste, was wir gemacht haben, ne, bei den Dreharbeiten, diese ganzen Hauereien. So, ne? Also in der ersten Woche gab es auch nur so Knochenbrüche und Platzwunden und so. Und erster Drehtag, der Junge, also Elias, der den jungen Ratar spielt, boxt mit seinen nackten Händen gegen diesen Sandsack und seine Hände platzen alle auf. Und ein paar Tage später ist er am Klavier mit diesen aufgeplatzten Händen. Und da habe ich das genau gesehen. Ich dachte, ey, das ist ein Motiv. Ja. So, ne, so, dass die, naja, diese Doppeldeutigkeit, ne, dieses Tag und Nacht, dieses Yin und Yang, so was es halt auch ist. Ne? Ja.
Kann man denn sagen, dass das Leben von Hattar in Deutschland eine Aufsteigergeschichte ist?
Es ist eine Aufsteigergeschichte. Das kann man auch durchaus als Genre so kategorisieren. Aber es ist eben eine Aufsteigergeschichte mit vielen Wendungen und Sackgassen und Labyrinthen und Kurven und man muss wieder zurück und steinig. Also eine Aufsteigergeschichte mit vielen, vielen Hindernissen. Also dass sein Leben zeigt, dass es wird dir einfach nichts geschenkt. Es werden dir einfach so Steine in den Weg gelegt. Und oft sind die Steine, die man so vortrifft, auch die Steine, die man sich selbst in den Weg legt.
Ich habe auch das Gefühl, dass man das vielleicht gar nicht sehen möchte, weil der klassische Aufsteigerweg in einer Gesellschaft wie Deutschland, der geht ja über die Bildung. Ne? Du bildest dich, kriegst einen Job und steigst auf. Aber es gibt ja auch die düstere Variante, dass man aufsteigt über das, ja, Gangstermilieu letztendlich, über das Verbrechen. Das, glaube ich, ist etwas, was gar nicht so unwahrscheinlich ist und auch häufiger vorkommt, als man eigentlich wissen will.
Also er ist ja einen Irrweg gegangen und der Irrweg war ja der Weg der Kriminalität. Also er wird kriminell, um ein Rap-Label zu gründen und landet im Gefängnis und er hat nichts mehr. So, und erst an dem Punkt, als er nichts mehr hat, als er merkt, der Weg, den ich gegangen bin, ist der falsche Weg. So, ne? Dann fängt er an, so mit nichts eine Platte zu machen, im Gefängnis.
Aber das ist ja auch ein Kinomythos letztendlich, eine Kinogeschichte, wenn ich an Es war einmal in Amerika denke von Sergio Leone, wo die Kinder der italienischen Migranten, die dann aufsteigen über die Mafia halt. Also das ist ein Weg, also ein Kinoheld letztendlich, den es schon häufig gab.
Ja, aber der, also so die Kurve, die er erschlägt, ist, er steigt ja auf eben am Ende nicht durch Kriminalität, sondern durch Reflexion. Das ist der Unterschied bei ihm, ne? Also es ist keine klassische Gangstergeschichte. Ich glaube, ab dem Moment, wo in der Mitte des Films sieht er, ist er in Kontakt mit der echten Mafia so, und sieht, was für eine Konsequenz das hat. Und erkennt auch, okay, das ist es nicht. Das bin ich nicht, das, was ich jetzt hier gerade erlebt habe. So, es ist nicht mein Ding. Ich muss mein Ding finden. Und ab dem Moment schlägt der Film ja einen anderen Weg. Also so, es ist ja nicht die kriminelle Aufsteigernummer. Das Kriminelle bringt ihn ja ins Gefängnis. Was ihn aus dem Gefängnis rausholt, ist ja die Freiheit des Ausdrucks. Das ist ja am Ende das, was ihn sein Haus gebaut hat, weißt du? Rappen über das geklaute Gold, nicht das geklaute Gold.
Ja. Genau, also der Gangster-Rapper muss erst Gangster sein, um dann zu rappen. Anders geht's ja nicht.
In dem Fall ist es so, ja. Er muss was erleben, ja, und irgendwann hat er genug erlebt und dann kann er davon erzählen. Aber daran glaube ich nicht, dass das Kalkül ist. Ich glaube nicht, dass jetzt so Kids losgehen und sagen, ey, wir müssen erstmal Gangster werden, um danach eine Platte zu machen. Das glaube ich nicht. Das ist zu sehr ums Eck gedacht.
Für Sie als Regisseur hatte ich das Gefühl, dass die Momente im Gangstermilieu sehr viel Spaß gemacht haben. Ich glaube, natürlich hat Ihnen alles Spaß gemacht, aber da hatte ich das Gefühl, dass Fatih Akin richtig spielen kann, dass das so ein Genre ist, wo Sie als Genre-Regisseur sich auch zeigen können. Es gibt eine Szene, einen Moment, den ich phänomenal fand, der in Amsterdam spielt, wo Sie Hitchcock zitieren, die Vögel, in einer Art und Weise, okay, wie ich das lange nicht mehr gesehen, also eigentlich gar nicht gesehen habe. Cool. Aber das ist ja wirklich, wie kommt das eigentlich? Ne? Also wann kommt das bei Ihnen, so eine Idee? Also das ist ja eine tiefere Verbeugung von dem Meister, habe ich lange nicht mehr gesehen.
Das kam tatsächlich beim Schreiben. Ich habe das geschrieben und ich wollte eine Szene schreiben, die eben nicht die nächste Hau-drauf-Szene ist, ne? Und die nächste Geballer-Szene. Ich dachte, wie kann man das denn so intelligenter und raffinierter machen und die Gewalt darstellen, ohne die Gewalt auszuführen und so. Und dann kam mir diese Idee, ey, es muss so sein wie Tiddy Hendren in die Vögel, die saß doch da. Und dann habe ich das so geschrieben und die singen doch da ein Lied auch. Ja, komm, die Kinder singen ein Lied und so. Ne? Und habe es erstmal so runtergeschrieben. Und dann hat einer der Producer, Lars Hubrich, der hat das auch gleich erkannt beim Lesen schon. Er sagt, hey, das ist Hitchcock, ne? Ich so, ja, genau. Und dann habe ich, bevor ich es gedreht habe, die Szene studiert. Und die Szene ist Schuss für Schuss, Einstellung für Einstellung. So ein bisschen kürzer und geraffter, aber Einstellung für Einstellung so wie die Szene, wo Tippi Hendren vor der Schule wartet.
Ich bin nochmal auf
den. Du bist der Erste, der es erkannt hat, außer Lars, der in meinem eigenen Team ist.
Ich will nochmal zurück auf den Titel Rheingold, weil Sie ziehen ja durch diese reale Geschichte einer Biografie ein Mythos, einen sehr deutschen Mythos, einen Musikmythos, den von Richard Wagner und Rheingold. Gibt es eine schöne Szene in der Bonner Oper. Welche Bedeutung hat das für Sie, für den Film? Weil ich finde, der Film lädt sich dann auf. Also man verlässt so ein bisschen diesen Realismus dadurch. Ich finde, es zieht so subkutan sich durch die Bilder, ein Mythos fast schon.
Das Thema des Films ist ja, wie aus Flüchtlingen oder aus Einwanderern deutsche Mythologie entsteht. Also Ratar ist heute für die Kids ein Mythos. Der Typ ist ein Mythos. Also es gibt kein Ghetto in Deutschland. Ich war mit ihm auf Tour für sein Eis oder für seine Köfte oder was auch immer. Es gibt kein Ghetto in Deutschland, wo er nicht hinfährt und wo dann Achtjährige auf die Straße rennen, um ein Selfie mit ihm zu haben oder ihn fragen, wo das Gold ist oder so. Ne? Also für die ist er ein Mythos, ein neuer deutscher Mythos. Und deswegen heißt das Ding auch so. Weißt du, also es war so. Das war für mich natürlich die Möglichkeit zu sagen, ey, wir sind jetzt nicht nur in der Mitte der Gesellschaft angekommen und so, wir sind auch in der deutschen Mythologie jetzt, also Teil davon geworden, weißt du? So, das war so die, was sich so anbot eben. Ne?
Darf ich eine moralische Frage stellen?
Ja, schieß los.
Und zwar gerade bei Filmen, die ganz stark auch zeigen, so ein Leben eines Gangsters, und sie zeigen ja auch die Prügelszenen, die Gewalt, und das ist ja auch bei Vier Blocks und so weiter immer auch eine Debatte, die dann aufkommt, die sagt so, sind das eigentlich Helden? Also verherrlicht man da auch nicht eine gewisse Art von Lebensstil? Also da ist die Frage nach der Wirkung, ob dann nicht die Kids, von denen wir ja gerade sprachen, das sehen und nicht dann doch sagen, ist geil. So ein Leben ist geil, das möchte ich auch haben. Also weil die Filme, und auch Rheingold ist ja so effizient und effektiv, ja, dass ich weiß nicht, inwiefern sich diese Bilder nicht auch dann auf gewisse Art und Weise verselbstständigen und so ein, ja, auch so ikonisches schaffen, ja, ikonische Bilder und ikonische Taten letztendlich.
Ich glaube, dazu gehört mehr als nur ein Film, so einen Weg zu gehen. Weil dafür gibt es einfach zu viel von solchen Filmen und zu viel Publikum weltweit. Und die sind ja nicht alle Gangster geworden. Also es gibt so, das scheint eine Grenze eben zu sein, dass das Publikum schlau genug ist, das zu erkennen und das zu definieren, als was es ist. Es ist Unterhaltung. Es ist eine Geschichte. Es ist fucking Tom und Jerry. So, ja. Es ist natürlich auch eine realistischere Geschichte als Tom und Jerry. Es basiert ja auf dem realen Hintergrund. Und es ist eine reflektierende Geschichte. Und ich glaube, der Film schafft auch Abstand. Ich glaube, den größten Abstand schafft der Film, wo ich anfange, über die Figuren zu lachen. So, der Humor ist so eingesetzt, dass einfach die Dämlichkeit da zu erkennen ist. Ich kenne eigentlich niemanden, und ich kenne eine Menge Leute, so, und ich, weißt du, so, wo die Characters Gangster geworden sind, oder wo die Characters Gangster sind und ein Publikum gesagt hat, hey, ho, jetzt wollen wir auch Gangster werden oder sowas. Das, wenn du jetzt so einen Film hast wie Scarface, der verehrt wird von der Hip-Hop-Kultur, weil es auch ein geiler Film ist. So, das Leben des Tony Montanas ist ja jetzt keine reine Erfindung von Oliver Stone und Brian De Palma. So, es gab ja diese Drogenkriege in Florida. So, es gab ja diesen Kokswahn in den 80ern so in Florida. Also da ist ja nicht nur Scarface draus entstanden, da ist ja auch Miami Vice draus entstanden. Und wenn du halt sowas hast wie Narcos oder sowas, solche Serien, ja, oder Escobar oder sowas, also so, das gibt's ja. Und das wird geguckt. So. Und es wird ja auch vor allem von Leuten geguckt und geschätzt, die gar nicht aus der Welt kommen. Also so, ich glaube, so jemand wie Hatta hat mehr weiße Kids als Zuhörer. Und sowas wie 4 Blocks wird mindestens von genauso vielen Weißen geguckt. Also so oft wie es geguckt ist, so viel Kennex gibt es ja gar nicht in Deutschland. Weil es halt eben auf einer unterhaltsamen Weise Welten zeigt, die dem Zuschauer fremd sind. Ich glaube, das ist das Reizvolle an solchen Filmen. Diese Moralkeule, ich kann das einfach so beantworten, daran glaube ich nicht. So, ich will es nicht bestreiten, dass es nicht gibt. Ich will nicht bestreiten, dass da Individuen rumrennen, die das gucken und sagen, ey, ich mache das jetzt auch. So, aber dazu gehört mehr als nur der Film. Da ist dann irgendwas zu Hause auch nicht richtig gegangen. Ich glaube, das sind dann halt extreme, das sind eher seltene Dinge. So, da die Moralkeule rauszuholen, ich glaube, das ist was anderes. So, weil ich glaube, so, dass das gerade im Fall vom Hatta, da muss man aufpassen. Jetzt sage ich jetzt mal was, so darf ich das sagen. Ich glaube, da geht es auch viel um Rassismus. Wenn ich denselben Scheiß gemacht hätte über Dagobert, da hätte ich diese Frage nicht gestellt, glaube ich, so bekommen. So, dann wäre das so, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendein Film im Fernsehen und Uwe Ochsenknecht ist Dagobert oder was, weißt du, und alles ist cool, weißt du, so, ne, und die Quote stimmt. Und ach, wir hatten noch einen schönen Fernsehabend oder sowas. Wenn ich aber sage, Hatta, so, dann sagen, was, der Kanacke und der ist unmoralisch für unsere Jugend, den dürfen wir nicht auf unsere Jugend erlassen, den müssen wir wegsperren und sowas. Also so, ich meine mal, dass da so Rassismus mit reinspielen kann. So, das ist jedenfalls so, wie, warum ich frage, warum das bei ihm gerade so ist und bei anderen nicht.
Hat denn Hatta selber den Film schon gesehen? Ich glaube, er leiht ja letztendlich ihm sein Leben für einen Film. Ich glaube, das ist auch wichtig zu hören, was dieser Mensch dazu zu sagen hat. Und wenn ja, was hat er denn gesagt?
Hatta war sehr bewegt von dem Film. So, und er hat das Ganze als große Reflexion mitbegriffen. Also so der hatte auch immer ein bisschen Schiss, dass das so Bushido Teil 2 wird oder sowas. So, und aber er hat mir da total vertraut und also gerade die Künstlichkeit, also es mit Emilio zu machen und das übers Rheingold zu dribbeln und sowas, ne? Also so gerade diese Dinger und gerade, dass seine Eltern so einen großen Raum einnehmen im Film, das sind doch Sachen, die ihn sehr, sehr, sehr bewegt haben. Und ich muss sagen, er war aber auch so ein Typ, der hat sich nie eingemischt. Also er war mein Berater bei den Dreharbeiten, der war so oft es irgendwie ging am Set. Und dann konnte ich ihn fragen, was für eine Uhr trägt man? Ich habe keine Ahnung von Uhren. Ich gucke auf die Uhr und weiß, wie spät es ist. Und dafür ist eine Uhr da. So, weißt du? Aber für diese Leute ist eine Uhr was ganz anderes. Ich muss das verstehen. Ich muss das erzählen können. Deswegen brauche ich ihn. Oder Schuhe. So, Hauptsache sind bequem, die Schuhe. Aber bei denen ist das was anderes. Bei denen sind Schuhe halbe Autos. Weißt du so, ne? Und dann welche Schuhe? Und wie müssen sie sitzen? Und dafür war der eigentlich immer da.
Regisseur Fatih Akin im Gespräch über seinen neuesten Spielfilm Rheingold, der seit Donnerstag in unseren Kinos angelaufen ist. 1996, da wird der Hamburger Mäzen und Sozialforscher Jan-Philipp Remzma entführt. Er wird 33 Tage festgehalten und nach der Zahlung eines Lösegelds in Millionenhöhe wieder freigelassen. Viele kennen diese Geschichte. Remzma selber hat sie im Buch Im Keller beschrieben. Was aber kaum einer kennt, das ist die Geschichte seines Sohnes, Johannes Scherer, der damals 13 Jahre alt war und in ein wahres emotionales Loch stürzte. Über diese Erfahrung hat Scherer das Buch Wir sind dann wohl die Angehörigen verfasst und der Regisseur Hans-Christian Schmid hat es jetzt verfilmt.
Wir zeichnen alle Anrufe ohne Ausnahme auf und der Zeitraum wäre, bis Ihr Mann frei und in Sicherheit ist. Ihre gesamte Post fangen wir ab, Postverteilstelle Altona. Das verschafft uns einen Zeitvorteil. Wir müssen also nicht abwarten, bis die Poststücke ausgetragen werden. Ist es Ihnen wichtig, dass der Junge bei all dem dabei ist?
Ein Ausschnitt aus Wir sind dann wohl die Angehörigen von Hans-Christian Schmid, der nächsten Donnerstag in unsere Kinos kommt. Hans-Christian Schmid interessiert sich immer für besondere Familienkonstellationen in seinen Filmen. Und als ich ihn diese Woche in seinem Büro in einer Berliner Produktionsfirma besucht habe, wollte ich vom Regisseur wissen, was ihn jetzt an dieser konkreten Familiengeschichte interessiert hat.
Es war einfach die ungewöhnliche Perspektive, der Blick auf eine Entführung aus der Sicht eben des 13-jährigen Sohnes des Entführten. Und man hätte die Geschichte sicher auch anders erzählen können. Es gibt ja auch ein Buch von Jan-Philipp Remzma, in dem er seine Perspektive schildert. Aber ich fand gerade diesen Aspekt, dass da ein Kind miterlebt, was da passiert und dass wir bei den Familienangehörigen sind, die man erst in zweiter Linie mit dem Begriff Entführungsopfer verbinden würde, sehr, sehr spannend.
Was prägt denn diese Perspektive des Kindes? Ich erinnere mich an das Buch, da steht irgendwann mal, dass Vater Remzma zum Sohn sagt, jeder bleibt mit seiner Geschichte allein. Ich hatte beim Ansehen des Films so ein Gefühl, das ist ein sehr einsamer Junge ab einem gewissen Moment.
Ich glaube, Johann war sehr einsam in dieser Zeit, weil es niemanden gab, mit dem er seine Ängste und Gedanken teilen konnte. Am ehesten sicherlich noch mit seiner Mutter, die aber natürlich auch stark beansprucht war von all dem, was passiert. Und ähnlich wie im Buch gibt es ja auch im Film Leute im Haus, die Betreuer der Polizei, den Freund aus Frankfurt. Aber letztlich so richtig helfen kann ihm niemand. Und was, glaube ich, auch belastend ist, dass er nicht von sich aus die Möglichkeit hat zu agieren, dass er im Grunde zu dieser Beobachterrolle verdammt ist und dass da halt dann seinen Gedankenstrom losgeht, was alles sein könnte mit seinem Vater und ob er ihn jemals wieder sieht.
Es ist ja so, in dem Moment, als dann die Entführung zumindest die Familie erreicht, die Information, die Polizei dann im Haus mit einzieht, hatte ich das Gefühl, dass es ja, eigentlich sind es zwei Entführungen. Zum einen ist der Vater weg, zum anderen wird die Familie ja auch in so eine Art Lockdown geschickt. Ne? Die Post wird abgefangen, das Telefon wird abgehört. Sie sind quasi fremdbestimmt.
Ja, das spielt eine wichtige Rolle, dass von heute auf morgen in dem Haus eine Schicksalsgemeinschaft zueinander finden musste, dass die Polizei die Regeln definiert hat. Und wir hatten ja Dreharbeiten während der Corona-Zeit, da war auch Ausgangssperre in Hamburg. Und natürlich haben wir das miteinander assoziiert. Gleichzeitig war es nicht untersagt, das Haus zu verlassen. Es war nur immer auch in Begleitung mit Polizei. Und man war natürlich besonders vorsichtig. Wir zeigen im Film ja auch keine Ermittlertätigkeit der Polizei. Das heißt, es bleibt so ein bisschen im Unklaren, was sich eigentlich auf der Straße vor dem Haus abspielt. Stehen da Polizisten in Zivil und gucken? Stehen da vielleicht aber auch Entführer und gucken, ob nicht Polizei im Haus ist? Das alles, glaube ich, hat die Situation so ungewiss gemacht. Man muss aber dazu sagen, es finde ich interessant eigentlich, dass Johann gesagt hat, er hätte sich dort immer auf eine Art geborgen gefühlt. Und das liegt an dieser merkwürdigen Gemeinschaft, glaube ich. Er hat ja auch mal versucht, in die Schule zu gehen. Und da war aber die Kluft zu dem, was ihn beschäftigt und zu dem, was die anderen beschäftigt, schon zu groß, denke ich, so dass er immer wieder schnell zurück ins Haus ging.
Weil es wahrscheinlich das Schicksal ist, das einen stärker verbindet, selbst den Anwalt der Familie, der dann zu so einer Bezugsperson wird. Wenn wir jetzt so über den Film sprechen, also Polizei, Entführung, Fahndung, Lösegeld, hat man vielleicht im ersten Moment einen Thriller im Kopf.
Und irgendwie ist der Film ein Thriller, aber sie entsagen sich so diesen klassischen Dramaturgie-Momenten mit einer Musik, Parallelmontagen, die Entführung selbst ist ja gar nicht im Bild präsent. Wie schwer fiel es Ihnen als Regisseur, auf diese verführerischen, dramaturgischen Mitteln dann vielleicht auch zu verzichten, wenn Sie diesen Film erzählen?
Mir ist es nicht so schwer gefallen, weil diese Entscheidung fällt ja schon in der Drehbuchentwicklung. Und wir sind so von True-Crime-Formaten und Krimis umgeben, dass wir gesagt haben, wenn wir diese Geschichte erzählen, dann auf keinen Fall so. Also das stand wirklich unter dem Vorzeichen eines Anti-Thrillers. Und gleichzeitig finde ich, ist das schon ein ziemlich deutlicher Spannungsbogen. Ich merke, dass das ausreicht, wenn man sich dann auf die zwischenmenschliche Dynamik, auf die Anrufe der Täter und was die auslösen, konzentriert. Man muss nicht immer noch zum nächstgrößeren Suspense greifen oder mit der Kamera noch irgendwie über die Elbe fliegen. Es ist nicht unbedingt nötig.
Und trotzdem ist der Film sehr effektiv, weil er auch meiner Meinung nach zumindest eine weitere Schmiedsche Familienanordnung ist. Das ist ja eine sehr interessante, ja, vielleicht Parallele zu Ihren anderen Filmen. Diese Familie Remsma-Scherer, die ist schon seltsam und es wird auch häufiger auch angesprochen von einigen Figuren. Die Ermittler fragen, warum wohnt der Vater denn in einem anderen Haus gegenüber? Man kriegt immer gespiegelt, was seid ihr eigentlich für eine Familie? Was ist das eigentlich für eine Familie?
Die Mitglieder der Familie, die ich kennengelernt habe, sind meines Erachtens Menschen, die überhaupt nicht hausieren gehen mit ihrem Reichtum. Und das ist ja auch die Ironie der Ereignisse oder des Schicksals, dass in dem Haushalt überhaupt kein Wert gelegt wurde auf Sicherheitsvorkehrungen. Also da gab es eine große Freiheitsliebe, eine Liebe zu Büchern. Johanns Vater ist ja auch nicht jemand, der sich ein zweites Haus leistet, um sich mit Luxusgütern zu umgeben. Er hat da seine Bücher drin stehen und das fand ich etwas Besonderes.
Eine weitere wichtige Rolle sind die Polizisten, die irgendwann auch Teil dieser, ja, erzwungenermaßen Familie werden. Das Ermitteln der Polizei, das stand damals in der Kritik und ehrlich gesagt, nach der Sichtung des Films hatte ich das Gefühl, so richtig gut kommen sie gar nicht weg, die Ermittler. Wie wichtig war es ihnen auch, das zu zeigen? Also diese Grenzen, an die diese Ermittler stoßen und irgendwo, wo ich dachte, sie stehen sich auch selbst im Wege.
Das war uns wichtig im Film. Es ist eine andere Ebene als in Johanns Buch, der ja eben als 13-Jähriger vieles von dem, was da außenrum passiert, gar nicht mitbekommen konnte. Deswegen war auch die Entscheidung im Film, Johanns Perspektive zumindest zeitweise zu verlassen und da wir dann eben seine Mutter und den Anwalt auf einer Lösegeldfahrt begleiten, auch die Konsequenzen dieser verspäteten Lösegeldfahrt zu zeigen, das wirkt in Johanns Buch für mich meist wie eine Aneinanderreihung von Pannen, die der Polizei passieren, war aber tatsächlich zum Teil so gewollt. Man wollte die Geldboten später losschicken, um dort die eigenen Kräfte schon positionieren zu können. Und es wurde nicht kommuniziert. Man ließ die Familie drüber im Ungewissen, was letztlich ja auch dazu geführt hat, dass die Polizei das Haus verlassen musste. Ich fand das, es wäre mir so schade gewesen für einen Kinofilm, das alles nicht miterzählen zu können und zumindest für diese Lösegeldüberfahrten, auch für die zweite nach Luxemburg dann das Haus zu verlassen. Wobei ich unterscheide zwischen den Betreuern im Haus, die Johann, glaube ich, ins Herz geschlossen hat, so wie wir auch diese Rollen und so wie die besetzt sind und wie die gespielt werden, die hatten einen wirklich schwierigen Job zu erfüllen. Einerseits das Vertrauen zu gewinnen, dafür zu sorgen, dass sie im Haus übernachten durften und wie willkommene Gäste mitessen, mitkochen, mit Harald Schmidt gucken durften. Und zum anderen mussten sie immer die Entscheidungen der Einsatzleitung, die oft nicht nachvollziehbar waren, den Angehörigen vermitteln.
Es gibt ja einen Moment, ich glaube, es ist der Anwalt, der einen der Betreuer der Angehörigen gesagt bekommt, er war schon bei der Dagobert-Erpressergeschichte dabei, die ja wirklich eine Folge von unglaublichen Pannen war. Und ich hatte das Gefühl, dass der Film in dem Moment einen Marker setzt, dass diese Pannen quasi schon vorweggenommen werden, dass vielleicht hat man noch nicht so weit gelernt aus dem Fall Dagobert, der jetzt auch gar nicht so weit zurückliegt, wenn der Fall Remsma passiert.
Ja, Dagobert war gerade eben passiert Und das Geiseldrama von Gladbeck war vor kurzem passiert. Das Geiseldrama von Gladbeck, glaube ich, hat dazu geführt, dass die Vereinbarung mit der Presse eingehalten werden konnte und man sich an dieses Stillschweigen gehalten hat bis zum Ende der Entführung. Dagobert, trotz der Pannen, wie Sven das ja so suffisant andeutet, da ist mein Kollege auf einer Bananenschale ausgerutscht, hat aber letztlich durch die Festnahme von Dagobert, glaube ich, zu einem sehr großen Selbstbewusstsein bei der Hamburger Polizei geführt. Und man hielt sich, glaube ich, schon für sehr, sehr fähig und hatte da auch so einen gewissen Stolz. Und ich glaube, deswegen war der Ehrgeiz auch so groß, auch in diesem Fall die Täter zu fassen.
Regisseur Hans-Christian Schmid sprach mit mir über seinen Spielfilm »Wir sind dann wohl die Angehörigen« ab Donnerstag in den deutschen Kinos. True-Crime-Dokumentationen oder Serien, also Produktionen, die Geschichten erzählen über echte Verbrechen, haben sich zumindest in den USA als das beliebteste Subgenre für Dokumentationen etabliert, noch weit vor Natur- oder Sportdokus. Es geht darin um Serienkiller, Mörder, ungeklärte Verbrechen. Diese Produktionen sind dann auch bei Streamingdiensten wie Netflix regelmäßig immer ganz weit oben in den Charts zu finden. Auch in Deutschland ist dieser Trend natürlich längst angekommen und nächste Woche hat ein sehr trauriger deutscher Kriminalfall um ein entführtes und getötetes 10-jähriges Mädchen, der fast schon über 40 Jahre zurückliegt, seine Premiere. Am 3. November bei Sky kann man das Mädchen in der Kiste, Wer tötete Ursula Herrmann, sehen. Jörg Taschmann hat sich den Film für uns angeschaut.
Es ist eine so grausame Geschichte, dass man sich eigentlich nicht damit beschäftigen möchte. In einem beschaulichen bayerischen Dorf wird im September 1981 die 10-jährige Ursula Hoffmann entführt und wenige Tage später tot in einer Holzkiste aufgefunden. Lange tappt die Polizei im Dunkeln, kann den Fall nicht aufklären, bis kurz vor der Verjährung im Jahr 2010 doch noch ein Verdächtiger verurteilt wird. Die Dokumentation rollt den Fall in vielen seiner Facetten wieder auf, setzt dabei auf Interviews mit Betroffenen, Ermittlern, dem Verurteilten und vorgeblichen Experten, die Zweifel an den Ergebnissen der Polizei äußern. Hinzu kommen nachgestellte oder authentische Ausschnitte aus Nachrichtensendungen.
Seit gestern Abend 19.30 Uhr wird die 10-jährige Ursula Herrmann vermisst. Das Mädchen war mit ihrem Fahrrad von Schondorf nach Hause unterwegs. Sie ist schmächtig und hat blonde, sehr kurze Haare.
Besonders Michael Hoffmann, der ältere Bruder von Ursula, hat sich ausführlich mit dem Mordfall befasst, Akteneinsicht beantragt und später eigene Recherchen angestellt. So legt der Film den Fokus auf den Kriminalfall. Michael Herrmann erinnert sich, dass die Familie zunächst mysteriöse Telefonanrufe erhielt mit einem markanten Pfeifton. Die oder der Entführer sagten dabei kein Wort. Am dritten Tag tauchte dann ein erster Erpresserbrief in falschem Deutsch auf, den Michael Herrmann vorliest.
Wir haben Ihre Tochter entführt. Wenn Sie Ihre Töchter jemals lebend wiedersehen wollen, zahlen Sie 2 Millionen Mark Lösegeld. Wo und wie das Geld übergeben werden sollte, wurde in eine spätere Zeit in einer Brief oder telefonisch mitgeteilt. Wir werden Ihnen am Donnerstag anrufen. Wir werden uns mit Pfeifton melden. Sagen Sie nur, so viel Sie zahlen oder Sie zahlen nicht. Wenn Sie die Polizei in das Fall einschalten oder wenn Sie nicht zahlen, wir werden den Entführer töten.
Weil die Doku über den Tod von Ursula Herrmann vor allem den Kriminalfall Revue passieren lässt, um ihn dann auch wieder neu aufzurollen, schwingt das Grauen über den schrecklichen Tod des jungen Mädchens nur im Hintergrund mit. Immerhin vermeiden die Macher um Regisseur Gareth Jones damit, zu reißerisch auf starke Emotionen wie Trauer, Wut und Rache zu setzen. Dennoch bleiben sie den Konventionen des True-Crime-Genres treu. Einige wenige Szenen werden nachgestellt, wie ein von hinten in Zeitlupe gefilmtes Mädchen auf einem Fahrrad. Die Musik tönt und grollt immer viel zu dramatisch und manipulativ. Vor allem Geräusche hat man effekthaschend überlaut nachvertont. Wie so oft sind diese eher billigen Filmtricks überflüssig. Sehenswert ist der Film immer dann, wenn er sich auf das Inhaltliche konzentriert. So kam es erst 2008 zu einer neuen Wendung.
Fast 27 Jahre nach der tödlichen Entführung von Ursula Herrmann steht dieses spektakuläre Verbrechen vor der Aufklärung.
In diesem Haus im schleswig-holsteinischen Kappeln wohnte der Mann, der vor 27 Jahren die kleine Ursula Herrmann entführt und ermordet haben soll. Der 58-Jährige war bereits 1981 im Visier der Polizei.
Die Durchsuchung hat dann letztlich ein Tonbandgerät zutage gefördert, das mit Wahrscheinlichkeit dasjenige ist, von dem aus diese Schweigeanrufe bei der erpressten Familie durchgeführt wurden.
Verurteilt wurde dann ein ehemaliger Fernsehmechaniker. Er soll das Tonbandgerät für die Anrufe verwendet haben, die den Signalton enthielten, um auf die Forderungen der Entführer einzugehen. Michael Herrmann, der Bruder von Ursula, glaubt nicht an diese Tätertheorie. Im Film lässt man angebliche Expertinnen zu Wort kommen, die sich aus der Ferne mit dem Fall beschäftigten. Die Zweifel an den überhasteten Polizeiermittlungen kurz vor der Verjährung des Falls erscheinen plausibel. Dennoch bleibt auch die Machart der True-Crime-Doku oft spekulativ. Das nimmt ihr viel von ihrer behaupteten Brisanz. Und so bleibt beim Betrachter am Ende der Dokumentation ein zwiespältiges Gefühl zurück. Es stellt sich die Frage, wie man solche schrecklichen Todesfälle filmisch respektvoller und angemessener aufarbeiten kann.
Das Mädchen in der Kiste, wer tötete Ursula Herrmann, ist zu sehen ab dem 3. November bei Sky. Nach so vielen True-Crime-Geschichten wird es jetzt Zeit für etwas fiktionalen Horror in dieser Sendung, vielleicht ja auch passend zum anstehenden Halloween-Fest. Da wollen wir blicken auf eine sehr erfolgreiche Reihe aus den USA. VHS oder VHS heißt eine Serie an Horrorfilmen, die seit 2012 5 Fortsetzungen und mehrere Spin-offs mitproduziert hat. Die Filme selbst bestehen immer aus mehreren kleinen Kurzfilmen, sind also Anthologien. Und das ist auch das Erfolgsrezept dieser Reihe, das um ein Filmkollektiv entstanden ist, in dem so bekannte Regisseure wie Ty West oder Joe Swanberg zusammen mitarbeiten. Über dieses Phänomen VHS oder VHS spreche ich jetzt mit Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger. Hallo.
Hallo, freut mich sehr.
Nähern wir uns doch erstmal diesem Ausgangsfilm von 2012. Wie ist denn dieser Film VHS, eine mörderische Sammlung, wie der deutsche Untertitel heißt, überhaupt aufgebaut?
Naja, er beginnt ja mit einem Akt des Auffindens und zwar ist er von vornherein mit Handkameras gedreht und gedreht wie ein Home-Movie eigentlich, und es geht um eine Gruppe eigentlich recht unangenehmer junger Männer, die auch so halbseidene Interessen vertreten und dann in ein Haus eindringen und in diesem Haus dann tatsächlich eine Leiche vorfinden und eine Reihe von Videoplayern und laufenden Fernsehern, also was schon dieses Serielle, also dieses Vielfältige andeutet, die verschiedenen Perspektiven, und dann nach einiger Zeit auch Filme dort vorfinden. Dann werden im Lauf des Films 5 dieser Videokassetten, das sind tatsächlich VHS-Kassetten, daher auch der Titel, werden dann gezeigt in Form von Kurzfilmen, die aber alle denselben Stil haben, der subjektiv gefilmten, spontanen, Home-Movie-artigen, sehr wilden Form. Und das ist thematisch dann unterschiedlich mit bestimmten Stereotypen des Horrorfilmgenres betraut und versucht eben durch die Subjektivierung immer einen originellen und eigenen Zugang nochmal zu suchen. Also es ist nicht dasselbe, sondern diese 5 Filme sehen schon unterschiedlich aus, sind auch leicht unterschiedlich von der Qualität des Materials und auch wie sie montiert werden, weil das ist ja die größte Kunst, wie mache ich aus einem potenziellen Echtzeit etwas, was dann auch in der Verkürzung noch funktioniert.
Das Interessante ist ja, dass hier wirklich Material gefunden wird, das sich dann angesehen wird. Das ist ja die Definition von Found Footage. Und dieser Film gilt ja als einer dieser Found Footage Horrorfilme. Was prägt denn überhaupt diesen Zugriff dieses Genres des Found Footage Horrorfilms? Was macht ihn aus?
Also man muss jetzt erstmal unterscheiden, weil Found Footage ist eigentlich ein Begriff aus der Avantgarde, aus der filmischen Avantgarde auch, wo eben Schnittreste oder Home-Movie-Material wirklich buchstäblich als filmischer Müll neu geordnet und dann montiert wird zu diesen Found Footage-Filmen. Und das ist eigentlich das, was mit dem Begriff auch filmwissenschaftlich gemeint ist. Dass daraus ein Subgenre des Horrorfilms entstanden ist mit dem Titel Found Footage-Film, führte auch dazu, dass zum Beispiel aus Kreisen von David Bordwell dann durchaus eine Variante vorgeschlagen wurde, also dass es eigentlich Simulated Found Footage oder Fake Found Footage Filme sind, also wie Mockumentaries zum Beispiel. Und da ist es so, dass es eine Entwicklungslinie gibt. Man könnte sagen, dass das größte Beispiel vielleicht, wenn man zurückgeht, ist Cannibal Holocaust, der Film von Ruggero Deodato von 1979. In diesem Film ist es so, dass ein Team quasi losgeschickt wird, verschwundene Anthropologen zu suchen, die auch einen Film drehen wollten am Amazonas und dann quasi bei einem indigenen Stamm tatsächlich das Filmmaterial entdecken und auch Reste dieses Teams, die offenbar zum Opfer gefallen sind. Und dann wird das in der zweiten Hälfte des Films, wird das dann gesichtet, das Material. Und dieser Nervenkitzel, der damit verbunden ist, man weiß nicht, was ist in diesen Filmdosen, die Spannung, die darauf basiert, aber auch der Moment des Authentischen. Also quasi, dass der Film immer offen lässt, wie weit ist das hier noch authentisch oder inwieweit ist das inszeniert. Und dann kann man sagen, ist der Meilenstein, auf dem diese neueren Filme basieren, wohl Blair Witch Project von 1999. Und der Film hatte ja auch diesen Hype durch die Vermarktung vorab über das Internet, dass er quasi diesen Mythos, auf den er sich bezieht, von der Blair Witch Hexe vorab etablierte und damit so einen Kult eigentlich simulierte, dem der Film dann Rechnung trug mit dem vermeintlich gefundenen Material. Aber es ist schon interessant, dass das der Vertrauen zum Beispiel schon bei der Fortsetzung Blair Witch 2 nicht mehr ausreichte, denn der funktioniert ja dann als ganz konventioneller Horrorfilm. Dass das dann wiederkehrt momentan, das ist ein Phänomen, was sich nicht abstreiten lässt.
Das Besondere auch an dieser VHS-Reihe ist ja letztendlich, dass auch ein, zumindest beim ersten Teil, ein Kollektiv von Regisseuren dahinter steckt. Das bedeutet ja auch eventuell Potenzial für unterschiedliche Handschriften. Und ich will nur zwei Namen nennen, weil die so für mich überraschend sind. Das eine ist Ty West, der gerade große Erfolge feiert mit X und Pearl. Pearl hat Martin Scorsese eine Angst eingejagt, dass er nicht mehr einschlafen konnte angeblich. Und auf der anderen Seite ist da Joe Swanberg, der so dialogische Beziehungsfilme gedreht hat und unter anderem Greta Gerwigs Karriere befeuert hat. Was sind das für Handschriften, die man da finden kann? Sind es denn so unterschiedliche Handschriften, wie die Namen vermuten lassen?
Ich würde in dem engen Bereich von Found-Footage-Ästhetik nicht unbedingt von Handschriften sprechen, weil man kann nur an der Optik kann man weder Ty West noch sonst welche Herkunft erkennen. Es ist eher der Umgang mit Storys, Schauspielerinnen und Schauspielern und eben diesen Kontexten, die vor allem, und da sind wir an einem interessanten Punkt, nämlich durch diese Hybridisierungstendenzen bemerkbar sind. Also Ty West ist ja jemand, der zwar auf eine postmoderne Weise sich ganz explizit in X zum Beispiel auf 70er Jahre Terrorfilme bezieht, der aber im Character Building tatsächlich Elemente so der Beziehungskomödie und auch des Melodrams aufgreift. Und deswegen ist auch der umgekehrte Weg. Wir kennen das ja zum Beispiel auch von einem Film wie dem neuen Suspiria von Luca Guadagnino. Da würde man ja auch nicht sagen, Guadagnino ist jetzt der berühmte Horrorregisseur, den man dabei erwarten würde. Nein, er hat dem Horrorgenre einen neuen Dreh quasi dann beigefügt. Und so funktionieren auch einige dieser Beiträge in der ja mittlerweile mehrteiligen VHS-Franchise-Filmreihe, dass man eben das Unerwartete nicht unbedingt im Visuellen, sondern vor allem eben in diesen inhaltlichen Twists hat und wie eben sich zum Beispiel die Verhältnisse der Figuren zueinander plötzlich verändern. Und das ist ein Ty West-Beitrag im ersten Film zum Beispiel ganz offensichtlich.
Diese Idee des Anthologiefilms, das würde mich interessieren, hat das eine längere Tradition im Horrorgenre? Gibt es das häufiger? Und wenn ja, was ist da der Vorteil im Erzählen dieser Strategie letztendlich?
Es gibt definitiv eine Tradition und zwar vor allem im europäischen Horrorfilm. Man findet das zum Beispiel bei den britischen Produktionen aus dem Amicus, Tigon, dann später auch im Hammer-Horrorfilm, diese Tendenz, Anthologie-Horrorfilme zu drehen. Meiner Meinung nach ist es tatsächlich nicht das Zeichen, dass diese Genres-Modelle in der höchsten Blüte standen, sondern es sind eher Abnutzungserscheinungen. Also, dass man dann durch diese Vielzahl von Zugängen, die Anthologie ermöglicht, dass man also wirklich so mehrere Versuche unter ein Dach bringt. Also wir haben wirklich diese Tendenz innerhalb des Horrorgenres und der Vorteil ist, wie gesagt, dass man so ein Wechselbad für das Publikum bereiten kann. Also dass man wirklich verschiedene Konzepte der Angsterzeugung und Auseinandersetzung mit Urängsten in einem Film oder in einem Kontext leisten kann.
Vielen Dank, Markus Stiegelegger. Wir sprachen über die Hintergründe der amerikanischen Horror-Anthologie-Serie VHS. Viele Ausgaben dieser Reihe können Sie auf unterschiedlichen Streaming-Anbietern in Deutschland sehen, unter anderem bei Amazon Prime.
Anke Lewicke ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Anke.
Hallo Patrick.
Nach True Crime und Found Footage Horror wollen wir jetzt etwas allgemeiner über das Böse im Kino sprechen. Anlass dafür ist ein neues Buch, das herausgekommen ist. Die Faszination des Bösen, ein filmisches Panorama. Da widmen sich unterschiedliche Autorinnen und Autoren dem Grauen auf der Leinwand quer durch alle Filmgenres. Das Thema das Böse, Anke, ja, das ist so ein unerschöpfliches Filmthema eigentlich. Welche Zugänge finden denn Joachim Valentin und Carsten Visarius, die beiden Herausgeber des Buches, um sich diesem ja unerschöpflichen Thema zu nähern?
Ja, ich habe dann noch mal ein Zitat gefunden, auch von dem Schriftsteller, Surrealisten, Schauspieler, Philosophen Arthur. Und der hat ja das Medium Film als Teufelsmaschine beschrieben. Und für ihn ist das Kino eine totale Umkehrung von Werten, eine vollständige Umwälzung von Optik, Perspektive und Logik. Das Buch geht aber dann ein bisschen anders vor. Es geht eher nicht darum, diese besondere Qualität des Kinos vorzustellen, sondern es geht um Kategorisierung, Typologisierung des Bösen. Deshalb gibt es erstmal eine große Einführung, eine philosophisch-theologische Annäherung an das Böse, beginnt mit der Antike, Christentum, Judentum, dann Hegel, Nietzsche bis zu Freud. Also das ist schon alles sehr, sehr aufschlussreich.
Die Klassiker.
Ja, dann gibt es einen zweiten Aufsatz, wo das Kino mehr als Sinnmaschine eingeführt wird. Also dass das Kino eigentlich auch lebt vom Dualismus von Gut und Böse. Und das, sagt eben der Autor Stefan Geil, sei in jeder Kinogeschichte letztlich eingeschrieben. Und deshalb sei das Kino eben eine Sinnmaschine. Und wir würden uns diese Geschichten anschauen, um dann ja zu einer kathartischen Wirkung zu kommen.
Und was für ein filmisches Panorama entsteht dann am Ende?
Ja, ich finde das schon sehr aufschlussreich und eine große Bandbreite, die aufgemacht wird. Also es gibt erstmal so Überkapitel, Figuren und Typen, dann Themenfelder, Regisseure und das Böse in nicht-westlichen Kulturen. Und bei den Regisseuren ist dann zum Beispiel Haneke zu finden, das Alltägliche des Bösen. Dann wird sich an Funny Games abgearbeitet, wo das Böse einfach in zwei jungen Männern erscheint, in eine Villa eindringt, brutal zuschlägt. Und in dieser filmischen Versuchsanordnung ist es ja gerade so, dass man gar nicht weiß, woher das Böse kommt. Es werden auch keine Erklärungen gesucht. Und deshalb werden alle metaphysischen Fragen einfach aufgeworfen. Warum, weshalb, wieso? Gerade durch die Verweigerung. Und interessant finde ich zum Einstieg aber auch den Aufsatz von Markus Stiegelegger, den wir ja gerade über Horrorfilme gehört haben, Found-Footage-Horrorfilme. Und er macht eben das Thema Genre nochmal ganz allgemein aus. Und was braucht das Genre natürlich? Natürlich braucht es das Böse. Und dann macht er eben so verschiedene Trennlinien auf zwischen Gut und Böse. Die sind natürlich im Western noch sehr klassisch getrennt, in Abenteuerfilmen auch. Aber dann geht es eben auch um die Inkarnation des Bösen bei ihm, also um Figuren wie Hannibal Lecter. Warum tötet er eigentlich? Das ist doch nicht, dass er seinen Hunger damit stillen will. Und es geht auch eben um Marlon Brando in Apokalypse Now, der ja sozusagen das Pervert Böse spiegelt, weil alles, was er am Bösen gesehen hat, gibt er auf eine andere Form weiter. Und es ist aber hier dann gerade in dem großen Schlussmonolog das Böse, was über sich selbst nachdenkt.
The Horror heißt es ja da im Original. Wir haben in der heutigen Sendung ja auch über True Crime Verbrechen auf Leinwänden und Bildschirmen gesprochen. Inwiefern sind denn Verbrechen, die jetzt auf wahren Geschichten beruhen, Anke, Thema im Buch selber oder anders gefragt, ist das Böse auf der Leinwand immer faszinierender, wenn es aus der Wirklichkeit kommt?
Naja, wissenschaftliche Untersuchungen sagen das ja schon, dass mehr Hormone ausgeschüttet werden, wenn die Zuschauer wirklich wissen, dass es auf einer wirklichen, auf der Wirklichkeit beruht. Und das Buch hat interessanterweise kein Kapitel dazu, aber es geht immer wieder auch um strukturelle Gewalt, also das Böse in Strukturen, Systemen. Und da das ja auch ein theologischer Herausgeber mit ist, geht es da eben auch um Missbrauch in der Kirche. Da werden so sehr viele Filme aufgelistet, die natürlich dann doch immer auch einen Wirklichkeitsbezug hat. Da ist also der autobiografische Film von Almodóvar dabei, Die schlechte Erziehung, da ist Spotlight als Journalistenfilm dabei, wo es eben um Machtmissbrauch, sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche in Boston geht. Und was ich aber besonders bemerkenswert finde, ist das Kapitel von Carsten Visarius, wo es um die Tetralogie der Gewalt, der Macht von Alexander Sokurov geht. Weil da geht es ja um reale Vorbilder, unter anderem um Hitler und Lenin. Und wie er sich dann Hitler annähert in diesem Film, wie er sagt, dass Sokurov eine völlig andere Ästhetik benutzt und Hitler letztlich eigentlich auserzählt ist, aber bei Sokurov nochmal eine filmische Leerstelle wird und dadurch umso bedrohlicher ist, das finde ich schon ganz bemerkenswert aufgelistet.
Auch Moloch, der Film an sich ist ja ein sehr bemerkenswerter Film. Anke, zum Abschluss vielleicht, bei welchem Kapitel hat sich für dich denn nochmal ein neuer Sinnzusammenhang als Kritikerin ergeben, wenn du über das Böse nachdenkst, mit dem du auch ja jetzt täglich im Kino konfrontiert wirst letztlich?
Ich fand total unterhaltsam den Text von Georg Seslen, wo es ums Geld geht. Also entweder geht es im Kino um Liebe oder um Haben, Nicht-Haben. Geld sieht erstmal schnöde aus, muss man also schon mal immer optisch schön verpacken. Und er versucht sich dann auch eben an einer Struktur, eben an der Struktur des Geldes in den ganzen Börsenfilmen, also Big Shot oder Wall Street und so weiter. Und findet dann eigentlich interessanterweise heraus, dass man das System, die Struktur kaum selbst darstellen kann, dass das Kino doch dann immer wieder auf Figuren, Personen zurückgreifen muss und nur darüber eine Annäherung an das große Ganze, an das böse kapitalistische System stattfinden kann.
Der Band Die Faszination des Bösen, ein filmisches Panorama, ist im Schüren Verlag erschienen. Für 38 Euro gibt es diese unterschiedlichen Perspektiven auf das filmische Böse zu sehen. Und Anke hat ganz nett und lieb für uns einige Einblicke ermöglicht. Vielen Dank.
Tschüss.
Böse, das Böse hat sich durch die Sendung gezogen und irgendwie ist die Brücke da zu Italien jetzt gerade. Sie haben eine neue Regierung unter der Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, Vorsitzende der Nachfolgepartei einer faschistischen Bewegung. In Europa sieht man diese Regierung mit Sorge. Doch in Italien selbst scheint dagegen eine größere Gelassenheit gegenüber der neuen Rechtsregierung zu herrschen. Vor allem auch in der italienischen Filmwelt, denn aus der hört man erstaunlich wenig zu den aktuellen Ereignissen. Christian Berndt hat sich dennoch für uns in der italienischen Filmszene umgehört.
Eine Überraschung war es nicht, dass Giorgia Meloni neue italienische Ministerpräsidentin geworden ist, meint Mauro Morucci, der künstlerische Leiter des italienischen Filmfests Berlin, das wieder im November stattfindet. Was die Vorsitzende einer postfaschistischen Partei für den italienischen Film bedeuten wird, lasse sich noch nicht sagen. Der neue rechtsnationale Kulturminister Gennaro San Giuliano, meint Morucci, ist noch ein großes Fragezeichen. Der frühere Direktor eines Nachrichtenprogramms beim staatlichen Fernsehsender RAI hatte bisher nichts mit Film zu tun. Was aber dem ganzen Land durch eine Rechtsregierung drohen könnte, davor haben viele italienische Künstler vor den Wahlen gewarnt. Vor allem Musiker hätten sich gegen Meloni positioniert, Filmschaffende dagegen kaum. Dass man aus der italienischen Filmwelt nach wie vor wenig zur neuen Regierung hört, ist auch der Schriftstellerin und Journalistin Petra Reschi aufgefallen, die seit über 30 Jahren in Venedig lebt.
Ich würde mal sagen, auch in der Filmwelt herrscht ein großer Opportunismus. Aus dem Grunde, die müssen sich ja irgendwie ihre Filme finanzieren. Und da gibt es eben halt auch viele öffentliche Gelder. Und diese öffentlichen Gelder, die hängen eben halt von der Regierung mehr oder weniger ab. Und da gibt es sehr viele Regisseure, die jetzt auf den fahrenden Zug aufspringen werden. Also da gibt es dann welche, die ganz offen jetzt schon Giorgia Meloni unterstützen. Jetzt keine großen Namen, aber das wird noch mehr werden.
Es gibt Filmschaffende wie Regiealtmeister Marco Bellocchio, die sich deutlich gegen die neue Regierung positionieren. Aber das, so Reschi, sind Ausnahmen. Postfaschisten an der Regierung würden in Italien allgemein nicht unbedingt für Aufregung sorgen.
Es gab keinerlei Aufarbeitung der faschistischen Ära, ganz im Gegenteil. Und das ist das große Problem hier in Italien und das ist bis heute eigentlich auch präsent. Da gab es keine Berührungsängste von den Italienern. Italiener sind potenziell eher nicht links. Wenn man überhaupt dann könnte man eventuell von einer Zweiteilung der italienischen Gesellschaft sprechen, aber tendenziell eher rechts.
Für den Film haben sich, meint Reschi, die langen Regierungsjahre unter Berlusconi verheerend ausgewirkt. Denn seine Politik der Kommerzialisierung und Privatisierung von Kultur habe die öffentliche Wertschätzung von Kunst und Film in Italien sinken lassen.
Es war ein Niedergang des kulturellen Niveaus in Italien durch Berlusconi. Das Gros der italienischen Filme ist viel schlechter geworden in den Jahrzehnten. Diese Regisseure, die wir schätzen, die gab es, aber es gab wenig, was da nachgewachsen ist.
Allerdings sind italienische Regisseure im Moment international gefragt, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. wenn man etwa an Paolo Sorrentino oder Luca Guadagnino denkt. Doch auch die italienische Filmjournalistin Ilaria Ravarino sieht das Problem zu vieler schlechter Filme.
We had just in 2021 we had like 313 movies produced in the country.
2021 wurden um die 330 Filme in Italien produziert, aber nur wenige hätten internationales Niveau, meint Ravarino. Dabei gäbe es in Italien einen ungeheuren Filmproduktionsboom, einerseits aufgrund des Streamingbedarfs, andererseits auch als Folge der 2004 eingeführten staatlichen Förderung von bis zu 50% der Produktionskosten. Heute würden in Italien doppelt so viele Kinofilme produziert wie vor 10 Jahren. Aber das Problem ist auch, sagt Ravarino, das fehlende Publikum. Frankreich produzierte 2021 ungefähr die gleiche Zahl an Filmen, aber dort lagen die Kinoeinnahmen um mehr als das 7-fache über denen in Italien. Trotzdem seien die italienischen Produktionsfirmen dank der Subventionen zufrieden, ebenso wie die Streamer. Aber für die Kinos ist es eine Katastrophe.
Every month we had the news that some theater is closing.
Jeden Monat schließen Kinos in Italien. Vom Kulturminister erwartet Ravarino nichts, denn der frühere RAI-Redakteur werde sich eher ums Fernsehen als um das Kino kümmern. Auch die Filmjournalistin vermisst eine Debatte in der Filmszene über die neue Regierung, aber die italienische Filmwelt halte sich traditionell eher raus aus der Politik. Neue Impulse für das italienische Kino erhofft sie sich nicht von der Politik, sondern vor allem von den Filmschaffenden im Dokumentarfilmbereich.
I think we should have a new wave of directors and authors interested in social and political things in our country.
Ravarino wünscht sich eine neue Welle von Filmschaffenden, die sich wieder stärker der sozialen und politischen Realität des Landes widmen, statt Unterhaltungsware für Streamer zu drehen. Wie wichtig das ist, zeige sich angesichts der neuen Regierung in Italien mehr denn je.
Soweit der Blick auf das Wichtigste aus der Welt des Films für diese Woche. Nächste Woche an dieser Stelle eine weitere Ausgabe unseres Serienquartetts. Wir freuen uns schon alle darauf, Sie hoffentlich auch.